Jetzt kursieren im Netz ja auch immer so Sachen wie, wer die ersten 3 Jahre überlebt, der hat es irgendwie geschafft. Jetzt wollen wir die Steuervorauszahlung. Und dann haben die meisten gehen ja dann dadurch am Arsch, weil sie dann die Kohle, die sie eigentlich dann für die Steuervorauszahlung brauchen, irgendwie aushegen.
Du, wir sagen das auch die Banken. Du stehst hinter deinem Unternehmen. Als wenn du als GmbH losläufst und in den ersten 2, 3 Jahren totale Probleme hast. Ich finde Einzelfirma gut.
Ein Handwerker mit einer Mission, das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über 10 Jahren Unternehmertum im Handwerk.
So, liebe Leute, herzlich willkommen zum Handwerksschmiede Real Talk. Heute habe ich meinen Steuerberater hier und Freund, der liebe Lothar ist da und heute geht es darum, wer will eigentlich keine Kohle sparen? Wir wollen ja alle irgendwie Geld sparen und jeder Handwerker will das ja auch, aber so richtig Plan davon, welche Rechtsform, wie ich tatsächlich Steuern sparen kann, was es für Möglichkeiten gibt, haben wir alle nicht und deswegen habe ich hier heute den Lothar sitzen. Warenexperten, begleitet mich schon sehr lange. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Steuerberater gewechselt. Der vorige war leider nicht so toll und seitdem ich beim Lothar bin, geht es richtig bergaufwärts und richtig, richtig ein bisschen was aufgeräumt bei mir, auf jeden Fall in den Unternehmen. Und das macht auch mittlerweile richtig Spaß. Der Lothar ist ein enger Partner der Handwerksschmiede, begleitet auch ein paar Partnerbetriebe, hält ab und zu Vorträge beim Schmiedetag. Und dann sprechen wir über solche Sachen. Und deswegen bist du heute hier beim Podcast mit dabei. Da freue ich mich sehr drauf. Lothar, stell dich noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Wie lange machst du das? Und warum sitzt du jetzt hier?
Ja, SWRF, ganz lieben Dank, ne, dass ich auch die Möglichkeit habe, hier und Handwerker freuen, mal so ein bisschen was zu erzählen. Ja, wie lange mache ich das? Also ganz typischer Weg, Abitur, Wirtschaftswissenschaften studiert, WP-Gesellschaft und jetzt bin ich schon seit 30 Jahren, ist grauenhaft, selbstständig. Und wir haben da eben verschiedene Standorte, überwiegend Wuppertal, Schwelm, haben eine ganz coole, denke ich mal, eine ganz gute Kanzlei, 25 Leute, 4 Berufsträger, Altersstruktur, wirklich super, also macht mir einfach unheimlich Spaß.
Mega. Sag mal, was magst du so an Handwerkern?
Ja, du irgendwann rutscht man in sowas rein. Ja, dann kommt der Erste, dann kommt der Zweite, dann kommt der Dritte und wir betreuen seit Jahren Handwerkern. Und was mag ich? Also erstens bin ich selber so ein bisschen aus dem Fußball, so ein bisschen bodenständiger Typ. Ich mag die klare Ansprache, ich mag nicht immer diese wissenschaftlichen Ansätze. Ich mag es aber auch eben, weil ich so gerne Berater bin, Mandate zu betreuen, wo ich einfach eingreifen kann, wo du mitgestalten kannst und wir wissen, im Handwerksbetrieb gibt es im kaufmännischen Bereich durchaus die eine oder andere Lücke und ja, das macht einfach Spaß und wenn die Leute mitziehen und auch froh sind, wenn sich plötzlich ihre Situationen verändern, ja, dann bist du als Berater eigentlich da, wo du hin möchtest.
Ja, voll gut. Wir werden heute, ich greife das nochmal auf, Fahrplan für heute ist Rechtsformeln, Holdinggründung, das ist ja auch ein Riesenthema bei Social Media. Wann, wie Holding? Jeder will heutzutage eine Holding gründen und die meisten verstehen nicht mal, was eine Holding ist, aber das werden wir heute durchleuchten. Dann werden wir auch ein bisschen über Immobilien sprechen. Wann lohnt sich das mit Immobilien? Was sollte man als Handwerker auch machen mit Immobilien? Und wenn es die Zeit dann noch zulässt, die wird es aber zulassen, dann werden wir auch natürlich darüber sprechen, wie kann man Steuern ein bisschen sparen, denn das Finanzamt, das hat für uns hier wollen wir nicht weiter drüber reden. Lothar, welche Rechtsform empfiehlst du einem Handwerker, der gerade startet?
Ja, also im Endeffekt ist das immer so diese Frage. Und wir sehen sehr oft, es gibt, wir kommen ja gleich noch drauf, vielleicht darf ich mal was zur einen oder anderen Rechtsform sagen, klar. Vor- und Nachteile. Es geht hier eben nicht nur um Steuern und das ist halt immer so ein bisschen unser Problem. Du musst den Menschen in die Mitte rücken und da musst du gucken, was machst du daraus. Jetzt sehen wir mal so ein Startup, das haben wir sehr oft, die kommen an, haben direkt ihre GmbH in Gründung und sagen, ja, das ist total super, ich habe einen Außenauftritt, ich habe alles super. So. Ja, dann gehen die zur Bank, wollen was finanzieren, dann sagt die Bank, ach, GmbH in den ersten 3 Jahren, richtig schwierig, ne? Wärst als Einzelfirma gekommen, hätten wir es leichter gehabt. So, dann geht es um Liquidität. Wenn ich in der GmbH bin, habe ich nur Gehalt, Tantieme, Gewinnausschüttung, diese gibt es am Anfang erstmal gar nicht. Mhm. Bei der Einzelfirma kannst du über Liquidität verfügen. Also von daher diese Frage, so gerne ich sie dir wirklich konkret beantworten könnte, nein. Meine Antwort ist, stell den Menschen in den Mittelpunkt, guck dir seine Lebensplanung an Und wir werden ja vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, wie man switchen kann, wie man in Gesellschaften total variabel sein kann. Fang klein an, fang wirklich klein an, spar dir auch die Steuerberaterkosten, fang wirklich klein und kontrolliert an und dann wachse mit uns.
Die meisten, ich sag mal so, ich habe ja jeden Tag zig Gespräche mit Handwerkern und auch bei mir war es ja so, als ich angefangen habe, ich hatte gar keine Ahnung, bin zum Gewerbeamt gelaufen, habe Gewerbe angemeldet für 25 Euro, da habe ich erstmal angefangen. Ja? Als Einzelfirma. Ja. Bin ich ja immer noch bei der SAS, bei den anderen habe ich GmbHs und so weiter, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, wieso, weshalb, warum. Jetzt habe ich eine Einzelfirma gegründet, ja, ganz normal, und leg einfach los zu arbeiten. Ja. Und irgendwann erreiche ich gewisse Umsätze und auch gewisse Gewinne. Ja. So, wann macht es Sinn, von einer Einzelfirma dann in die GmbH umzuschwitzen, kann man einfach umswitchen oder sollte man davor noch einen Step machen, zum Beispiel eine EK zum Beispiel? Wie läuft das ab? Erzähl mal. Und also wo sind die Unterschiede vor allen Dingen? Lass uns mal darüber aussprechen.
Okay, können wir gerne machen. Also fangen wir ruhig mal mit der Ausgangsgröße an. Ich habe ja gesagt, eben du fängst an, du fängst klein an, du entwickelst dich und dann kannst du schon von deinem Steuerberater erwarten, dass er dir eine Basis gibt, wo du schnell switchen kannst. Und ich hatte ja mal bei euch einen Vortrag gehalten, da hatte ich das ja auch mal so gefragt, wer hat denn eine Einzelfirma, da schossen auch ein paar Hände hoch, wer hat denn eine EK, da blieben die Hände relativ weit unten, weil das ist für uns eigentlich fast schon ein Muss. Ja, du gehst im Endeffekt als Einzelfirma, lässt dich sofort im Handelsregister als EK eintragen, kostet glaube ich 100 Euro beim Notar und hast dann im Endeffekt eine Plattform, wo du in andere Gesellschaften immer reinswitchen kannst.
Wo ist der Unterschied zwischen der Einzelfirma?
Null. Und das meinen viele. Viele meinen im Endeffekt, oh, jetzt habe ich eine Kapitalgesellschaft. Nein, du hast nur eins und da kommen wir vielleicht gleich drauf. Du kannst eben ganz schnell mit steuerlicher Rückwirkung sogar, ja, du kannst dir 8 Monate im Jahr die Entwicklung deines Unternehmens angucken, kannst dann sagen, rückwirkend zum 1.1. mache ich aus meiner Einzelfirma eine GmbH. Ohne Liquidationsabschluss, ohne große weiteren Beschlüsse. Ja, das ist preiswert, das ist gut, das ist schnell und du bist total variabel. So, und das ist halt im Endeffekt der Punkt, da fangen wir wirklich immer an.
Kurz mal nochmal basic. Ich gründe jetzt eine Firma, habe 200.000 Euro Umsatz gemacht, habe am Ende des Jahres 100.000 Euro Gewinn bei einer Einzelfirma. Ja. So, jetzt habe ich meine Steuern schon bezahlt, Mehrwertsteuer, so alles easy, gut. Alles gut. So, jetzt habe ich am Ende des Jahres 100.000 Euro übrig, habe mir aber auch schon Gehalt ausgezahlt, kann ich mir ja Privatentnahmen nehmen, wie ich möchte und so weiter.
Genau.
So, und jetzt kommt am Ende des Jahres der Abschluss und dann kommt, okay, Steuern nachzahlen oder nicht nachzahlen. Wie viel Steuern muss ich denn dann tatsächlich zahlen? Weil viele denken, ja, jetzt habe ich die Kohle, jetzt kann ich sie auch ausgeben, aber wie viel muss ich tatsächlich zurücklegen? Ja,
das haben wir natürlich immer. Da geht es um eine jährliche Begleitung. Du hast einen Gewinn. Du hast auch bei der Einzelfirma kein Gehalt. Wie du es richtig gesagt hast, du entnimmst dir Geld, am Ende des Tages steht unten eine Zahl. Und mit der Zahl gehst du in deine persönliche Einkommensteuer. Aber die meisten meinen, sie fangen mit 42% Steuersatz an. Wir haben eine Steuerprogression. Unter das Jahr musst du halt gucken, wie entwickelt sich mein Gewinn, wo bin ich in der Steuerprogression und welche Steuern habe ich?
Was heißt Steuerprogression?
Steuerprogression heißt, wir haben alle einen Grundfreibetrag. So, und nach dem Grundfreibetrag gehen eben die Steuersätze sukzessive hoch, bis in der Regel 42%. Ja. Du besteuerst aber nie deine Grenzsteuersätze. Du besteuerst ja immer den durchschnittlichen Steuersatz. Und der ist bei den meisten erstmal so bei 20-25%. Da wird sehr viel Panik geschoben.
Jetzt nehme ich aber mir privat ja Geld, weil ich muss ja wovon leben, aber von diesen Privatinnahmen muss ich ja auch die Steuern zahlen. Viele denken, nee.
Nee, im Endeffekt ist es so, du hast einen Gewinn von, ich sag jetzt mal 100.000 Euro und du hast dir zwischenzeitlich 50.000 Euro entnommen. Aber dein Gewinn sind ja 100.000. Es ist ja was
anderes. Obwohl nur noch 50.000 Euro da sind auf dem Konto.
Ja, es ist ja völlig egal. Geld. Ich mache immer so ein schönes Beispiel. Du machst eine Einzelfirma am 15.12. eines Jahres, sprichst mit deiner Bank, die gibt dir 20.000 Dispo. Du machst keinen Geschäftsausfall in dem Jahr, nimmst dir 20.000 hoch. Wie hoch ist der Gewinn? 8 von 10 Leuten sagen ja 20.000. Ja Quatsch, du hast überhaupt keinen Geschäftsausfall gemacht, der Gewinn ist null. Du musst immer unterscheiden zwischen Liquidität und Ertrag. So. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil die Leute kommen dann an und sagen, ja wann lohnt sich denn die GmbH? Und dann werden GmbHs gemacht, weil ich plötzlich einen Gewinn habe von 150.000 Euro. Denn der Gewinn der GmbH wird nur mit 30% besteuert, egal wie hoch der erstmal ist. Nur ist ja ein Trugschluss. Du darfst ja nicht sagen, ich habe jetzt so viel Gewinn, also mache ich eine GmbH. Du musst ja erstmal gucken, wie ist denn deine private Mittelverwendung? Was hast du denn privat überhaupt für eine Lebensplanung? Baust du gerade ein Einfamilienhaus? Hast du irgendwelche Kinder? Gehen die zur Schule? Machst du hier, machst du da, machst du dort? Und du brauchst 150.000 Euro. Ist der Effekt einer GmbH steuerlich kaputt? Weil du tesorierst ja keinen Gewinn in der GmbH. Du entnimmst das Geld ja sofort. Und ob das Einkommensteuer ist und ob das Lohnsteuer ist, ob die über Gehälter kommt, über Tantieme kommt, ist die gleiche Steuer.
Viele denken ja, sobald ich eine GmbH habe, kriege ich bessere Aufträge, meine Außendarstellung ist besser und so weiter und so fort. Also ich bin ja bei der SAS immer noch keine GmbH, habe dann die EK, habe super gute Aufträge, auch Riesenaufträge. Das spielt eigentlich gar keinen Unterschied. Die meisten sagen mir sogar, sag ich mal, dass es für die noch mehr Sicherheit ist, weil ich ja noch privat hafte dann.
Du, wir sagen das auch die Banken. Du stehst hinter deinem Unternehmen. Deswegen, wenn du auch eine Einzelfirma bist, kriegst du auch viel schneller Kredite, als wenn du als GmbH losläufst und in den ersten 2-3 Jahren totale Probleme hast. Ich finde Einzelfirma gut. Ich finde es wirklich gut. Du guckst den Leuten in die Augen, die stehen dahinter und fertig.
So, für den Anfang jetzt alles tippitoppi. So, jetzt mache ich irgendwann, keine Ahnung, mit 5, 6, 7 Mitarbeitern 600.000 Euro Umsatz, 150.000 Euro Gewinn. Bin ich dann quasi da, wo es sich lohnt, eine GmbH zu gründen? Oder gibt es so einen Richtwert, wo man sagt, hey, ab der Summe Umsatz, ab der Summe Gewinn lohnt sich tatsächlich eine GmbH zu gründen?
Also in der Endkonsequenz gibt es ja verschiedene Spielhöfe und hier gibt es nicht nur das Steuerrecht. Hier gibt es ja das Zivilrecht. Du musst ja darüber klar sein, was hat mit Gewährleistung, was mache ich jetzt hier für Aufträge? Habe ich ein großes Risiko, ja, was mich im Endeffekt treffen könnte? Dann könnte ich ja, wenn ich hinterher eine Insolvenz hinlege, die ich auch völlig planlos hinlege, komme ich völlig unbeschadet aus der Sache raus. Steuerrechtlich muss man sich mit dem Mandanten hinsetzen und nochmal, wie ich eben gesagt habe, was hast du für einen monatlichen Liquiditätsbedarf? Und wenn ihr mir sagt, ich habe 200.000 Euro Gewinn und ich habe 200.000 Liquiditätsbedarf, ist rein steuerlich die GmbH irrelevant. Die GmbH macht immer erst dann Sinn, wenn du Gewinne in der Firma stehen lässt. Denn dann hast du die Möglichkeit, nur mit 30% besteuert, besser Reinvestitionen zu bekommen. Jemand, der 200.000 Euro verdient, ist in der Steuerprogression recht hoch. Der wird mit 42% in vielen Bereichen schon besteuert. Wenn der refinanzieren möchte, um Betriebsmittel zu kaufen, macht es ja keinen Sinn, dass er erstmal durch die Einkommensteuer geht, 42% Steuern ablegt und dann guckt, mit dem Nettogeld für die Firma Investitionen zu betreiben. Da macht es Sinn, in der GmbH stehen zu bleiben, nur mit 30% zu besteuern und 70 Punkte frei zu haben.
Jetzt kursieren im Netz ja auch immer so Sachen wie, so wer die ersten 3 Jahre überlebt, der hat es irgendwie geschafft als Selbstständiger. Und wenn du jetzt quasi dann 1-2 Jahre selbstständig bist und auch, sag ich mal, deinen Umsatz gemacht hast, Steuervorauszahlung und so weiter, kommt ja irgendwann auf das Finanzamt um die Ecke und sagt, hey, du hast letztes Jahr so und so viel verdient, hast die und die Steuern schon gezahlt. Jetzt wollen wir die Steuervorauszahlung für
anpassen.
Mhm. Und dann haben die meisten gehen ja dann dadurch am Arsch, weil sie dann die Kohle, die sie eigentlich dann für die Steuervorauszahlung brauchen, irgendwie ausgegeben
haben. Ja, aber das ist eine Frage der Kommunikation. Im Endeffekt, ich sehe das ja auch oft, wir buchen ja auch für Unternehmen. Und so nach einem Dreivierteljahr frage ich dann auch mal, na, Gewinn, wie sieht's aus und so weiter. Wir sprechen miteinander und habe das Gefühl, die gehen mit unseren BWAs um wie mit Altpapier. Ja, man muss sich mit dem Zeug schon beschäftigen, dann kann es dir nicht passieren. Du musst ja im Endeffekt mit den Zahlen wachsen. Du musst dann quartalsmäßig auch mal Steuerhochrechnungen machen, um zu sagen, wo stehe ich jetzt? Denn nach 3 Jahren, das hast du völlig recht, du machst das erste Jahr, gibst du erstmal gar nichts ab. Im zweiten Jahr merkst du, der Gewinn geht hoch. Dann kommt die erste Frage zum Steuerberater, wie lange habe ich denn Zeit, um abzugeben? Und dann gibst du irgendwann im dritten Jahr ab, so auf der letzten Rille. Und dann kommen die Nachzahlung A, die nachträgliche Vorauszahlung fürs zweite Jahr und die Anpassung fürs dritte Jahr. Und da bin ich völlig bei dir von der Liquidität, das packen viele nicht. Aber das ist einfach unnötig.
Und um das zu vermeiden, könnte man die Abschlüsse ja auch vorher machen.
Du kannst die Abschlüsse vorher machen, du kannst auch Abschlüsse liegen lassen. Du musst nicht alles direkt dem Finanzamt geben. Ja, aber du kannst natürlich auch alleine über die betriebswirtschaftliche Auswertung kannst du hochrechnen. Aber jetzt kommen wir wieder zum Handwerk. Du hast mich eben gefragt, warum machst du gerne Handwerk? Weil wir immer die gleichen Phänomene abarbeiten. Das ist immer der Bereich erhaltene Anzahlung und fertige Arbeiten. Und die Mandanten, die zu uns kommen, sagen immer, ich verstehe das gar nicht. Hier ist doch jetzt ein ganzes Jahr gebucht worden. Jetzt haben wir April, der Abschluss wird gemacht und mein Gewinn ist 80.000 Euro höher. Das sind die Beratungselemente, um die geht's. Wenn du da einen schönen Gleichklang hinkriegst, hat jedes Mandat einen Überblick, welche Steuern auf ihn zukommen. Mhm.
Du weißt ja, ich habe mich immer am Anfang sehr schwer getan mit diesem ganzen Thema. Langsam habe ich es durchgeblickt. Aber jetzt nochmal. So, ne? Mal für Leute, die jetzt keine Steuerberater sind oder die das vielleicht nicht so verstehen. Jetzt habe ich eine EK und mein Steuerberater sagt, jo, jetzt sollten wir eine GmbH gründen. Ja. Wie mache ich denn selber, also ist ja nicht immer so, dass der Steuerberater Recht haben muss bei gewissen Dingen, ja. Wie kann ich selber rausfinden, bin ich jetzt soweit oder nicht?
Ja, du kannst das von den Zahlen her, brauchst du deinen Berater normalerweise, aber du kannst ja fühlen, wie dein Unternehmen aufgestellt ist. Du hast plötzlich große Aufträge, die über Monate gehen, wo ein Wagnis drin ist. Ja, du weißt es auch, dass viele Handwerker gar nicht zeitgemäß abrechnen. Wir haben viele Unternehmen schon betreut, die kamen mit ihren kleinen Projekten super klar. Und dann sind die gewachsen und dann kamen die großen Projekte, die gingen über mehrere Monate und die Mitarbeiter wurden immer mehr gebunden. Es wurde auch nicht zwischenzeitlich abgerechnet. Es wurde alles plötzlich richtig eng. Das ist ein Feeling, was du hast, wo du sagst, mein Gott, ich habe jetzt so eine Risikogeschichte plötzlich, die hatte ich vor ein, zwei Jahren gar nicht. Und dann geht es wirklich dahin, dass du über Haftungsbegrenzungen sprichst. Und dann bist du bei, muss keine GmbH sein, je nach Besteuerung einer auch GmbH und Co. KG. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall hast du eine Haftungsbegrenzung. Und da kommen schon Mandanten auf uns zu und sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Großauftrag bekommen, der geht über sechsstellige Beträge, habe ich noch nie gemacht, der geht über 5 Monate, ich muss in Vorleistung treten, ich habe Subunternehmer, die muss ich bezahlen. Das birgt ein Liquiditätsrisiko.
Okay.
Und dann bist du in der Tat da.
Okay, also als kleine Firma am Anfang einfach mal gründen, einfach Einzelfirma, mal gründen. Irgendwann, wenn ich denke, okay, ich möchte irgendwann in die GmbH umswitchen, das Ganze in eine EK machen, ja, weil ich glaube, die Umwandlung von der EK in die GmbH, also die Einbringung ist einfacher als von der Einzelfirma, oder?
Ja, erstens ist es viel preiswerter. Wenn du das nicht machst, musst du eine Schlussbilanz machen bei der Einzelfirma, dann verdienen wir wieder an einer Schlussbilanz, dann musst du eine Eröffnungsbilanz machen für die GmbH, dann machst du das erste Jahr, dann ist es oft nicht der erste, das ist ein Rumpfwirtschaftsjahr, machst nochmal einen Zwischenabschluss, wollen wir nicht. Also ganz ehrlich, wir verdienen gerne Geld, aber das ist ja völliger Schwachsinn. Mhm. Bei der Umwandlung ist das relativ einfach. Du hast dein EK, du gehst jetzt ins Jahr 26 beispielsweise nächstes Jahr und guckst dir an, wie das Jahr funktioniert. Und plötzlich sagst du irgendwann, mein Gott, wir haben jetzt Juni 26, das ganze Jahr ist irgendwie so ausgeufert, ja auch vom Gewinn total hoch, ich werde meine Einkommensteuer bezahlen, ich habe große Projekte und jetzt kommt Charme des Umwandlungssteuerrechts. Du kannst, wenn du die Umwandlung bis zum 31.08. im Handelsregister anmeldest, es muss nicht eingetragen sein, du bist nicht abhängig vom Rechtspfleger, nur anmeldest, kannst du mit steuerlicher Rückwirkung zum 01.01.26 bist du schon in der GmbH. Mhm. Und auf der Klaviatur kannst du spielen. Und deswegen ist es wichtig, geh die 100 Euro weiter, mach den eingetragenen Kaufmann, weil du kannst nur umwandeln, wenn du Rechtsträger hast. Und die Einzelfirma ist kein Rechtsträger, da bist du die Firma. Und
also klare Empfehlung, EK kann Standard. Man eigentlich von Standard. Anfang an machen.
Standard.
Ja, wissen ja viele gar nicht.
Ne? Nee, das weiß ich. So, und das ist Standard. Und das ist im Endeffekt, verstehe ich es auch nicht, warum es viele nicht wissen, weil du brauchst immer für die Umwandlung, die wirklich gut ist, die preiswert ist, die schnell ist, brauchst du einfach einen Rechtsträger. Und dann hast du als EK, bist du nicht mehr die Firma, du hast eine Firma und kannst dann in jegliche andere dir bekannte GmbH, GmbH und Co. KG etc. umwandeln.
So, jetzt habe ich 5 Jahre als EK gearbeitet und bin gewohnt, Privateinnahmen zu machen, zu verwalten, wie ich möchte, mit dem Geld. Und das macht ja schon mehr Spaß als bei einer GmbH.
Klar.
Ja, ich merke das ja selber gerade, dass bei einer EK das viel mehr Spaß macht und du mit der Liquidität ein bisschen mehr rumspielen kannst, mehr Sachen machen kannst. Ne? So, jetzt habe ich umgewandelt auf die GmbH. Was ändert sich für mich als Geschäftsführer dann auf einmal?
Ganz, ganz viel. Und deswegen sagen wir am Anfang nicht direkt die GmbH. Weil du bist zwar die Ein-Mann- oder Ein-Personen-GmbH und viele Handwerker fühlen sich aber noch als Einzelfirma. Die gehen zum Geldautomaten, die holen Geld raus, die machen hier und machen da. Und wir buchen immer auf ein Darlehenskonto Gesellschafter, was du auch noch verzinsen musst. Denn jetzt kommt der riesige Unterschied. Die GmbH ist eine eigene Rechtspersönlichkeit. Und als Gesellschafter, Geschäftsführer, hast du als Geschäftsführer ein schuldrechtliches Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis und als Gesellschafter hast du ein Gesellschaftsverhältnis. Und das Gesellschaftsverhältnis darf dein Arbeitnehmer-Verhältnis nicht beeinflussen. Warum erzähle ich das? Du musst dich verhalten wie ein fremder Dritter. Dein Gehalt ist nicht frei bestimmbar, deine Tantiemen sind nicht frei bestimmbar. Du kannst nicht einfach sagen, ach, ich hole mir mal kurz ein Darlehen raus. Ja? Oder die GmbH.
Soll es beschlossen werden.
Du musst das erstens, musst du tierisch Papier bewegen und du hast steuerliche Risiken. So, jetzt mach mal ein Beispiel. Du nimmst ja von den GmbH ein Darlehen oder gibst der GmbH ein Darlehen, ja, und sagst, ich nehme mal 6% Zins. Weil ist ja mein Risikokapital. Dann wird dir hinter der Betriebshilfe wird dir beibringen, dass 3% richtig war. Also mit den anderen 3%. Und dann bist du in der Gewinnerschüttung. Mhm. 25% Kapitalertragsteuer plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer bist du bei ca. 28% extra Steuern obendrauf, weil du 3% Punkte mehr aus der GmbH rausgeholt hast. Mhm. Und das Verständnis ist bei Handwerkern manchmal etwas schwierig, weil die den Switch da auch vom Kopf her hinkriegen.
Einfach müssen. Gedacht, die GmbH ist eine eigene Person. Mhm. Ich bin als Geschäftsführer angestellt bei dieser GmbH, bin gleichzeitig auch Gesellschafter.
Genau.
Als Geschäftsführer kann ich Entscheidungen treffen in Bezug auf Firma, Wachstum und so weiter und so fort. Wenn gewisse Dinge an die GmbH gehen oder etwas mit der GmbH zu tun hat, wie Ausschüttungen und so weiter und Tantiemen und Darlehen und so weiter, kann ich nicht einfach sagen, ja, machen wir, sondern da muss quasi das beschlossen werden.
Das muss beschlossen werden, und wenn du keine Gesellschafterbeschlüsse betreibst, ist der Geschäftsvorfall sogar steuerrechtlich irrelevant. Deswegen hat die GmbH durchaus mehr Verwaltungsarbeiten und du bist natürlich in einem Korsett. Und jetzt komme ich gerne nochmal auf deine Frage von eben. Du siehst, du brauchst Puffer, du brauchst Gewinn, um vernünftig umgehen zu können. Und wenn deine GmbH so viel Gewinn macht, die du privat gar nicht brauchst, wenn du thesaurieren kannst, dann kannst du locker damit umgehen.
Was heißt viel? Also viel ist ja, für manche ist viel 10.000 und für manche ist 100.000 wenig.
Also ja, klar. Ja, viel ist im Endeffekt eine relative Größe. Du musst dich einfach hinsetzen und sagen, was brauche ich im Monat? So, was brauche ich im Monat? Ich habe jetzt beispielsweise letzte Woche mit einem GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer gesprochen. Der kam aus dem Bereich Sanitätshandel. Er hat 300.000 Euro Gewinn, aber nicht einen Groschen thesauriert. Der braucht das privat. Das ist dann relativ viel. Wenn du also mit der GmbH richtig umgehen musst, musst du einfach davon ausgehen, den Gewinn, den ich habe, werde ich privat nicht verbrauchen. Dann macht die GmbH Sinn. Wenn du also 200.000 Gewinn hast und sagst, so gut, ich habe einen privaten Bedarf von 10.000 im Monat, 80.000 bleiben stehen. So ist die Antwort richtig. Das sind die Konstellationen, wo die GmbH dann auch wirklich Sinn macht.
Okay. Eigentlich gar nicht so schwer, ne?
Ja, aber du musst halt das Verständnis aufbauen. Ja, und das ist ja, du hast eben auch gesagt, Handwerk, das ist einfach super. Die machen alle einen super Job. Ja, so, und das sind halt die Bereiche, wo du in die Beratung reingehen kannst. Und wenn die auch mitmachen und machen die und die verdienen ihr gutes Geld, dann haben die auch Spaß an der Sache.
Ja, man vergisst ja auch oft, also die meisten haben ja einen Steuerberater und am Ende bucht der Steuerberater, also bei vielen ist es so, der bucht dann da und dann war es das so, ne? Ja. Und ich sag dann immer so, hey, der Steuerberater ist nicht nur euer Steuerberater, das ist ein Partner.
Muss so.
Ihr müsst in die Kommunikation gehen, ihr müsst über Steuern sprechen, ihr müsst über Steuersparmodelle sprechen, ihr müsst über den Forecast sprechen, wie viel Gewinn wollen wir machen, was soll am Ende übrig bleiben, wie passen wir die Steuern an, wir sprechen ja auch mindestens quartalsweise, sogar öfter noch, wo entwickelt sich das überhaupt hin. Viele haben aber so die Angst, naja, der Steuerberater interessiert sich ja nicht dafür. Aber genau das ist ja der Steuerberater.
Ja, du musst ja Folgendes mal sehen. Also jetzt gebe ich mal so ein bisschen den Ball zurück. Weil das hören wir ja auch oft. Neues Mandat kommt und sagt, ja, mein Steuerberater, der war so schlecht und er hat mich nicht beraten. Ja. Und jetzt muss ich so viel Steuern bezahlen. Also ich sitze jetzt hier sicherlich nicht und bewerte meine Kolleginnen und Kollegen. Ja, da gibt es so viele Gute dabei. Es ist Kommunikation, Libo, ist keine Einbahnstraße. Ruf mich doch einfach mal an und sag, hör mal, ich habe jetzt im August ein Projekt, das geht über 3 Monate mit einem riesigen Deckungsbeitrag. Nimm mich doch mit. Lass mich doch nicht im November erst erkennen, dass du die Monate davor einen super Job gemacht hast. Mhm. Kommunikation ist eine Sache, die muss man auch fordern. Natürlich musst du auch das Gefühl haben, dass nicht jedes Telefonat berechnet wird. Ja, natürlich musst du auch Bock haben, deinen Steuerberater anzurufen. Mhm. Aber eigentlich sind wir eigentlich so aufgestellt, dass wir das ja wollen. Wir wollen ja nicht reparieren. Weil reparieren ist zeitintensiv und dann hast du schlechte Stimmung. Einfach mitnehmen, die BWAs mal lesen. Klar, wir müssen auch mal sagen, einmal im Quartal, hör mal, hast du mal Zeit? Ich erkläre dir nochmal deine BWA. Erklär mir mal deine unfertigen Arbeiten. Was ist denn auf den Baustellen los? Hast du alles abgenommen? Mhm. Ja? Welche Anzahlungen sind da blanko? Oder hast du schon Arbeiten dafür geleistet? Das können wir vom Handwerker nicht erwarten. Da müssen wir. Da musst du aber auch Handwerk kennen.
Ja. Jetzt haben wir über Einzelfirma, EK und GmbH gesprochen. Mhm. Jetzt gibt es ja noch die GmbH und KKG. Tatsächlich habe ich immer noch nicht verstanden, warum es da geht. Ja. Aber vielleicht bringst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja, warum eine GmbH und KKG?
Ist ein schönes Zwischenstück, weil Du hast eine Personengesellschaft und eine Kapitalgesellschaft. Ich will jetzt nicht zu tief ins HGB gehen, dann sitzen wir in 3 Stunden noch hier. Ja. Aber eine GmbH und Co. KG besteht immer aus einem Komplementär, das ist der Vollhafter, und aus dem Kommanditisten oder dem der Kommanditgesellschaft. Da ist das operative Geschäft. So. Und irgendwann, früher waren das natürliche Personen, da gab es ja noch den ehrbaren Kaufmann. Und dann ist es irgendwann mal so gelaufen, dass man gesagt hat, die Komplementärin ist eine GmbH. Das ist eine ganz kleine Verwaltungs-GmbH, die kriegt 1.500 Haftungsprämie im Jahr. Mehr tut sich da gar nicht. Allerdings hält die den Kopf hin. Und du arbeitest in der KG und hast ja bei der KG genau die Flexibilität, was Liquidität angeht, wie bei der Einzelfirma. Du kannst zum Bankautomaten gehen, du kannst dir Geld rausholen, du hast ein normales Kapitalkonto, ein variables Kapitalkonto. Da fühlen sich viele ganz wohl, dass sie sagen, ich möchte eine gute Außendarstellung. GmbH und Co. KG ist eine gute Außendarstellung. Aber ich möchte eigentlich so ein bisschen agieren wie eine Einzelfirma.
Also bei der GmbH war es ja so, dass ich ja als Geschäftsführer, Gesellschafter angestellt bin.
Ja.
So, jetzt haben wir bei der GmbH Co. KG die GmbH und die Co. KG hängt da dran.
Genau.
Und die GmbH haftet für das, was die Co. KG macht.
Richtig.
Aber ich kann in der Co. KG walten und verwalten wie in der AEK.
Absolut. Du hast in der KG kein Gehalt. Du hast genauso die Entnahme wie in deiner Einzelfirma. Und das ist eben die hohe Flexibilität. Und jetzt müssen wir ja nochmal gucken. Ich möchte das jetzt hier nicht ausufern, aber mir ist das auch manchmal zu wenig, dass man immer nur in diese Schiene guckt. Ich sagte ja eben, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich habe eben gesagt, 30% ist die Besteuerung einer GmbH. Bei der Einzelfirma bist du ganz schnell bei 42%. Dann gibt es ja noch bis 45% die 3% Reichensteuer. Wenn du da hingekommen bist, das hast du ja auch alles geschafft. Ja?
Ja.
So, aber das ist ja nicht alles. Wie siehst du denn so aus? Hast du plötzlich Immobilien, die große Verluste bringen?
Wie ist das mit der Steuerlast bei der GmbH und Co. KG?
Das ist wie bei der Einzelfirma. Da bist du genauso flexibel, allerdings haftest du eben nicht mehr privat.
Aber die Besteuerung ist 42%.
Die Besteuerung ist wie bei der Einzelfirma.
Okay.
So, und jetzt kannst du immer switchen, immer umwandeln. Jetzt hast du beispielsweise 2, 3 Häuser gekauft, hast unglaubliche Anlaufverluste. Wenn du eine GmbH hast, kannst du die natürlich mit den Gewinnen der GmbH nicht verrechnen. Wir kommen gleich mal auf Holdingstrukturen. Das ist ja total sexy, ja, was da alles so möglich ist. So. Aber deine Verluste aus Vermietung und Verpachtung, die gehen einfach isoliert weiter in so Verlustvorträge rein. Wenn du aber jetzt 100.000 Euro Verluste aus Vermietung und Verpachtung hast und hast 200.000 Euro Gewinn in der GmbH und Co. KG, dann werden die 100.000 Euro Verluste aus Vermietung und Verpachtung verrechnet mit deinen Gewinnen aus der GmbH und Co. KG. Also du siehst, das Spiel ist ein bisschen breiter.
Aber das hört sich eigentlich am besten an.
Das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, du hast immer Haftung, du hast Steuerbelastung, du hast Tesorierung. Was hast du vor? Ja? Wenn du auf der anderen Seite eine GmbH hast und sagst, hör mal, ich werde jetzt total expandieren. Ich muss Geld im Rücken haben. Ich werde noch vielleicht Betriebsausstattungen kaufen. Ich werde noch hier oder da. Dann ist die GmbH insofern ganz gut, wie ich eben sagte, weil dann erstmal das Geld nur mit 30% besteuert wird. Es bleibt in der GmbH und du hast preiswertere Refinanzierungsmöglichkeiten. Bei der GmbH und Co. KG würdest du das Geld erstmal mit deiner Einkommensteuer wieder besteuern und dir dann vielleicht irgendwie ein Darlehen geben in deine Firma rein. Deswegen, es ist immer eine Einzelfallbetrachtung. Es gibt nicht diese Facebook-Webinar-Klamotten, auf die wir ja gleich noch kommen. Da bin ich auch total froh, da mal aufräumen zu können.
Ja, crazy auf jeden Fall. Also absoluter Punkt, den ich jetzt hier mitnehme, ist auf jeden Fall, es gibt nicht für jeden, okay, Einzelfirma, GmbH, GmbH, Co. KG und was auch immer, sondern man muss sich die Lebenssituation anschauen, wo möchtest du eigentlich hin, wie viel Geld brauchst du eigentlich privat, was hast du eigentlich noch vor, und daraufhin aufbauend kann man quasi diese Struktur aufbauen.
Ja, Liebe, du musst dir im Endeffekt, wie gesagt, deine private Lebensplanung ansehen. Bei der GmbH kannst du dir selber eine Altersvorsorge basteln. Über Unterstützungskassen, über Direktversicherung. Da ist plötzlich das, was du in Anlageform fürs Alter bringst, sind Personalkosten steuerlich abschlussfähig. Ja, das gibt es bei einer Einzelfirma nicht. Mhm. Es gibt so viele Facetten. Für uns ist immer eins wichtig, dass ich die Firmen so aufstelle, dass ich die Firmen die Rechtsform ändern kann, den Lebenssituationen und deinen Zielen anpassen kann. Denn mit wachsender Berufstätigkeit und Erfolg werden deine Ansprüche ja größer. Du fängst ja plötzlich an, ich kaufe eine Immobilie, ich kaufe eine zweite, ich brauche hierfür Geld, ich brauche dafür Geld. Und da musst du die Rechtsform anpassen. Und dann hast du auch im Endeffekt steueroptimal die richtige Wahl getroffen, weil Steuern sparen heißt nicht, heute so wenig Steuern wie möglich zu bezahlen, sondern heißt, die Steuerprogression zu glätten und nachhaltig steuerlich optimal zu arbeiten. Und nicht, kauf doch jetzt irgendwie nochmal irgendein dummes Zeug, was du eigentlich gar nicht, was betriebswirtschaftlich Blödsinn ist, nur um weniger Steuern zu bezahlen.
Ja, das machen ja die meisten. Hey, mein Steuer, also das höre ich auch ganz oft. Mein Steuerberater hat gesagt, ich habe zu viel Gewinn und deswegen muss ich am Ende des Jahres nochmal Geld ausgeben, damit ich quasi weniger Steuern zahle.
Kenne ich die Fälle und die kaufen sogar noch Sachen, die du hinterher als Vorräte wieder aktivieren musst. Also Blödsinn. Wirklich Blödsinn. Geh analytisch mit der Situation um. Sei spätestens im Oktober mit deiner BWA so weit, dass du noch ein Quartal Zeit hast, um steueroptimale Entscheidungen zu treffen. Sprich mit deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin, aber lass diese Ad-hoc-Sachen sein. Und bitte, keine Kneipengespräche. Ich mache das Gleiche wie mein Freund, aber der zahlt weniger Steuern als ich.
Ja. Ja gut, also mich regt das halt auch immer total auf. Aber ich sag mal so, am Ende leben wir hier in Deutschland und wer viel Geld verdient, muss halt auch Steuern zahlen.
Ja, aber mein Job ist schon, dass du so wenig Steuern wie möglich
bezahlst. Natürlich, ne? Das auf jeden Fall, aber ist halt trotzdem scheiße. Sagen wir's mal. So, jetzt kommen wir mal zum Thema Holding. Ich weiß noch, vor 2,5 Jahren, als ich zu dir gekommen bin oder das erste Mal gesagt habe, hey Lothar, ich habe da was gesehen, hier Holding und so, hast du mir direkt den Zahn gezogen und hast gesagt, pass auf, kann man machen, aber wir sollten auf das und das achten und so weiter und so fort. Jetzt kursiert ja bei Facebook, Instagram, im Netz, es sind ganz tolle Berater, die sagen, hey, du brauchst unbedingt eine Holding, weil du zahlst dann keine Steuern.
Jo.
Ja. So, ich habe mittlerweile das Game verstanden und du zahlst trotzdem Steuern, wenn du ausschüttest und so weiter, ganz normal. Ja, nur es ist eine coole Sache, um Geld anzusparen. Ja. Du darfst aber kein aktives Geschäft damit machen, weil ansonsten auch halt dann in die Gewerbesteuer anfällt und so weiter und so fort.
Ja, da muss man.
Aber lass uns mal kurz darüber sprechen. Wann macht es Sinn, eine Holding zu gründen? Weil jeder kommt zu mir und sagt, hey Libo, ich brauche eine Holding. Und dann sage ich, okay, dann gib mir mal ein paar Zahlen. Ich sage, du brauchst noch keine Holding. Ja? So. Und wenn du eine brauchst, dann brauchst du einen vernünftigen Steuerberater, der das auch vernünftig gestaltet wie das lohnt. Aber erzähl mal ein bisschen darüber, Lothar.
Also die Holding ist vor allen Dingen, und da ist sie gut, die Holdingstruktur ist ordnungspolitisch gut und kann haftungsbegrenzend gut sein. Ich kann dir das mal in 3-4 Sätzen ganz kurz erklären. Die Holding ist ja nichts anderes und da hole ich die Jungs immer runter, wenn ich sage, es ist die Muttergesellschaft. Also ich bin auch mit dem Begriff Mutter- und Tochtergesellschaft groß geworden.
Ja.
Das finden die meisten schon ganz doof. Ne? Ja. Weil man ist ja lieber.
Also ist eine Muttergesellschaft.
Ist eine Muttergesellschaft. Ja. Die hat ein Beteiligungsverhältnis zu einer Tochtergesellschaft. So, das nennen wir mal die Tochtergesellschaft, die operative. So. Und jetzt sammelst du Geld ein, wie einer üblichen GmbH. Und eigentlich, wenn du nichts weiteres vorhättest, bist du mit der GmbH fertig. Da brauchst du die Holding überhaupt nicht. Wenn du Gewinn in der GmbH hast, die irgendwann ausgeschüttet, du zahlst Kapitalertragssteuer. Es gibt da übrigens noch alternative Besteuerungen, wenn du Geld ausschüttest. Ja, das weiß ich nicht. Das wird heute wahrscheinlich technisch viel zu weit führen. Aber jetzt geht es darum, dass du sagst, ich baue eine Struktur auf und ich will, dass Geld im Unternehmerkreis bleibt, um zu refinanzieren. Und ich möchte gegebenenfalls noch verschiedene Bereiche aufbauen. Ja, also eine Holding ist eigentlich nicht Holdinggesellschaft, Tochtergesellschaft operativ, sondern Beteiligungsgesellschaften. Und dann ist eine Holding sicherlich sinnvoll, weil die Holding GmbH ist später die, die die Ordnung reinbringt, die Darlehen vergibt, wo Geld gesammelt wird, wo neue Beteiligungen gekauft werden oder Beteiligungen verkauft werden. Und jetzt kommt steuerlich der Kick. Du hast ja, wenn du ausschüttest, hast du ja immer diese, lassen wir mal den Standardfall, 25% Kapitalertragssteuer.
Bei der GmbH.
Bei der normalen GmbH.
Wenn ich jetzt von der GmbH ausschütte an mich als Geschäftsführer 100.000, muss ich davon wie viel?
Du musst davon circa mit allem Pipapo 28% Steuern bezahlen.
Also 30.000 schon mal weg.
Und dann sagst du, ja, aber ich will auch als Libo, ich möchte doch jetzt selber noch Beteiligungen kaufen. Und dann bist du natürlich genau in der Holdingstruktur und die macht Sinn. Du musst dir ja so vorstellen, wenn du an der Holding, wenn du den Gewinn der Holding hochgibst, bezahlst du nur auf einer Basis von 5% des Gewinnes Steuern. Davon 30%, sagen wir 1,5% Steuerbelastung.
Also die 100.000 hoch in die Holding, hoch. 5%.
So ist das, 5% und davon 30%, also 1.500. Und das Geld ist in deiner Holdinggesellschaft. So, aber die Holdinggesellschaft muss jetzt auch was tun.
Ist auch eine GmbH.
Ist auch eine GmbH.
So, und jetzt habe ich dieses Geld da oben. Und was passiert jetzt?
So, jetzt fängst du an und sagst, mit dem Geld will ich ja arbeiten. Ich hätte normalerweise mir noch eine weitere Firma aufgebaut. So, die hätte ich
also ja, Investitionen.
Investitionen, die hättest du ja mit privaten Mitteln aufgebaut. Mhm. So macht das wiederum die Holding. Das heißt aber, während du sonst 25% Steuern bezahlt hättest, gehst du nur mit 1,5% oben rein und kannst jetzt im Endeffekt von oben andere Gesellschaften erwerben. So, du baust dir also einen Vermögensstrang auf. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil das ist alles steuerlich genauso privilegiert. Und es geht sogar so weit, dass du, wenn du hinterher eine Beteiligung verkaufst, die auch nur mit 1,5% versteuert wird.
In die Holding.
Wenn das Geld wieder in der Holding ist. Das Endszenario ist natürlich, schüttest du mal alles aus, dann bist du wieder bei den 25%. Aber das ist nicht der Sinn und Zweck einer Holdingstruktur.
So, jetzt habe ich aber irgendwann, sagen wir mal, eine Million in der Holding liegen, habe jetzt ein paar Beteiligungen, da kommen immer wieder Gewinne hoch der Beteiligung und so weiter. Oder hat man was verkauft, jetzt habe ich da eine Million Euro liegen. Mhm. Ich bin ja dann auch geschäftsführender Gesellschafter dieser Holding. Mhm. Ja. Und jetzt sage ich, jo, jetzt habe ich da eine Million drin und will jetzt mal 100.000 Euro für mich privat haben.
Das kannst du machen. Aber dann bist du wieder in einer ganz normalen Ausschüttung.
Und dann bist du ganz normal wieder in der ganz normalen Steuer.
Du kannst aber was anderes machen. Und das ist eigentlich das. Bei uns wird ja immer dieser Holding-Gedanke komischerweise mit Immobilien in Verbindung gebracht.
Ja.
Klar, weil Immobilien sind gerade genauso sexy wie eine Holding. Ja? Du kannst natürlich hinterhergehen und kannst sagen, ich habe da oben 1 Million liegen. Und jetzt mache ich im Endeffekt eine reine vermögensverwaltende GmbH raus. Dann bin ich auch im Endeffekt nicht mehr abgekürzt dargestellt. Technisch ist das ein bisschen anders, gewerbesteuerpflichtig. Hab eine 500.000 oder 1 Million da oben liegen, mach eine schöne Vermögensverwaltung mit Immobilien und zahle nur noch 15% Steuern. In Zukunft vielleicht sogar nur noch 10%.
Muss ich denn dann, also kann ich jetzt zum Beispiel in meine Holding, da die ist ja beteiligt an mehreren Firmen, wenn ich jetzt Immobilien kaufe, auch mit dieser Holding, dann.
Natürlich, aber du musst immer gucken, wenn du du musst eine reine Vermögensverwaltung machen. Wenn du da oben dann irgendwie einen Immobilienhandel mit reinziehst dann oder irgendetwas wieder, infiziert ist das wieder, ja.
Genau, so, dann bist du wieder ganz normal.
Dann bist du wieder ganz normal, ja?
Ja.
Aber viele können das nehmen im Rahmen des Umwandelns, ja, in eine reine Vermögensverwaltung. Also eine Holdingstruktur ist eine Spardose. So muss man das sehen. Ist eine Spardose, hat allerdings auch noch eine haftungsrechtliche sinnvolle Komponente. Du hast die Holding, hast unten 5 Beteiligungen. Du kaufst noch 2 Konkurrenten auf oder was weiß ich, machst irgendwas, machst noch andere Projekte und irgendeine Gesellschaft knallt, kommt in die Insolvenz. Mhm. Du hast aber das Geld vorher, ein Jahr davor, was da schon angesammelt war, ausgeschüttet an die Holding. Da kann unten die Gesellschaft durchaus verbrennen. Du haftest nicht mehr. So. Und jetzt kommen aber die Sachen, lass mich mal den Reflex Richtung Facebook und was weiß ich alles geben.
Ja.
Da kommt so ein Irrsinn, das habe ich letzte Woche noch gehört, das ist einer aus Düsseldorf, der sagt, ja, wir seid mit der Holding, da macht ihr eine doppelstöckige und mit Internationalität und eine Familienholdinggesellschaft drüber. Und
wenn Stiftung noch am besten.
Und wenn ihr das genau richtig macht, dann könnt ihr sogar alle Verluste und Gewinne der ganzen Holdingstruktur über 5 Gesellschaften verrechnen. Ihr müsst nur einen Gewinnabführungsvertrag machen zwischen den Gesellschaften. Ende des Seminars. Ja, aber der ganz entscheidende Satz wurde doch vergessen. Wenn ich einen Gewinnabführungsvertrag mache, den musst du über 5 Jahre abschließen und der sorgt dafür, dass alle Gesellschaften untereinander haften. Also verkauf mir nichts. Ja, mach kein cooles Marketing, um mir das nächste Ding zu verkaufen. Spiel den Ball einfach durch. Nochmal, ich kritisiere das nicht, aber ich merke in der täglichen Beratung, es wird so viel Zeug transportiert, wer will das denn verstehen?
Keiner.
Ich sag dann immer erst zum Handwerker, ich kümmere mich, guck du da deine unfertigen Arbeiten, die erhaltenen Anzahlungen und rechne immer ab. Nicht erst sonntags, dann mittags, nach der dritten Tasse Kaffee, sondern bleib in deinem Geschäft und den Rest muss eigentlich dein Berater mit dir zusammen machen.
Ja, hast du mal ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht, Lothar. Wenn es um so Themen geht, dann ist ja sowieso meine Frau mit dir in Kommunikation mit mir so ein bisschen. Okay. Aber, okay, noch mal kurz zurück. Die Holding lohnt sich dann tatsächlich auch erst, wenn ich auch richtig gute Gewinne mache.
Ja, du musst ja...
Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro Gewinne im Jahr mache, dann muss ich auch nichts in die Holding packen.
Also du musst erstens Gewinne machen und du musst im Endeffekt auch Ziele haben. Du musst eben auch Vermögen aufbauen und so weiter. Und dann ist die Holding gut. Dann wäre es ein Beratungsfehler, die Holding außen vor zu lassen.
Ja.
Weil es einfach steuerreduziert ist, es ist ordnungspolitisch reduziert, du nimmst die Haftungen der Gewinne unten raus aus den Tochtergesellschaften, du kannst da oben Gewerbesteuerfreiheiten konstruieren bei Immobilien, dann gehört
auch das auf den Tisch. Hat ja dann wieder was mit Persönlichem zu tun. Okay, ja. Was habe ich vor? Ich habe mehrere Firmen und die habe ich jetzt schon strukturiert, ich muss da nicht mehr viel tun, aber will trotzdem noch was tun. Okay, ich will Richtung Immobilien gehen, ich will Richtung Investor gehen, was auch immer.
Ja.
Und die GmbHs machen gute Gewinne, kann ich quasi eine Holding gründen und die kann dann weiter investieren.
Ja.
Kann ich mir dann in der Holding als Geschäftsführer ein ganz normales Gehalt zahlen?
Klar, ist eine ganz normale Kapitalgesellschaft. Die hat ja
auch wenn ich schon Geschäftsführer in einer anderen GmbH bin?
Du kannst 100-mal Geschäftsführer sein, musst nur damit leben, dass du im zweiten Arbeitsverhältnis Steuerklasse 6 hast. Das ist ja nur geparkt. Das kriegst du im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung ja wieder.
Hm.
Ja, aber du kannst ausschütten, du kannst dir auch überall noch Tantieme geben. Das ist alles für sich, sind das eigenständige Gesellschaften.
Okay. Krass.
Aber nochmal, ich hatte jetzt auch eine Geschichte, da hat man im Kreis von normalen Mittelständlern erzählt, dass eine Familienholding GmbH und Co. KG im Ausland, das Außensteuergesetz umschiffen kann. Geht. Aber Leute, doch noch nicht heute. Lass was aufbauen und dann gehen wir den Weg mit. Ja. Nicht zu kompliziert.
Ja, man hört ja, ich war mal im Februar war ich bei so einer Mastermind, da waren so richtig dicke Fische, die so 300, 400, 500 Millionen machen im Jahr. Die hatten dann eine LLC in UK, der eine hatte was in Dubai, der eine hatte was in Liechtenstein und so auch Konstrukte, keine Ahnung, das war Bahnhof für mich tatsächlich. Dann macht es natürlich Sinn, solche Konstrukte zu machen, wenn man natürlich das möchte, weil ich bin ja der Meinung, ich lebe hier in Deutschland und ich habe ja auch was dafür und deswegen sollte ich auch hier Steuern zahlen.
Ja, das ist ja ganz ehrhaft von dir, ja. Nur wir haben natürlich, da muss ich als Steuerberater insofern ein bisschen intervenieren, natürlich brauchen wir die Infrastruktur. Ja, und wir wollen jetzt auch gar nicht politisieren, wo geht das Geld hin? Das steht uns beiden hier heute, glaube ich, überhaupt nicht zu. Aber wir haben schon eine sehr hohe Steuerbelastung. Und wir sind im internationalen Vergleich ganz, ganz schlecht aufgestellt. Ja, wir haben ganz viele Länder, da hast du 10% Steuern, ganz legal. Und warum soll man nicht eine Stiftung in Liechtenstein machen? Das ist eine völlig legale Konstruktion. Da kommt keiner an und ist dir böse. Da bist du auch nicht im Steuerstrafverfahren. Und wenn du hier machst, und machst schon mal, du hast ja nicht nur deine Gewinne als Unternehmer. Du hast ein Risiko, was du fährst. Du gibst Arbeitsplätze, du produzierst Lohnsteuer, du produzierst Umsatzsteuer, ja, du tust das für die Region. Ja, komm, dann lebst du auch noch so, dann zahlst du noch Grundsteuer für dein Haus, dann zahlst du noch eine dicke Kfz-Steuer. Ich habe beim Handelsblatt vor Jahren sowas gelesen, dass derjenige, der im Grenzsteuersatz ist, in der Einkommensteuer in der Regel eine Besteuerung oder vom Staat eine Last hat von an die 80%. So. Aber ich meine, das reicht auch ein bisschen weniger.
Ja, das auf jeden Fall. Manchmal denke ich mir, wofür gehst du eigentlich arbeiten? Aber gut. Das ist halt leider so. Aber wie gesagt, da muss man ja schon Ziele haben und auch was im Kopf haben, was man aufbauen möchte. Und dann dementsprechend das Ganze auch individuell betrachten bei jedem Einzelnen und schauen, okay, wo gehen wir eigentlich den Weg hin?
Ja, und sprich mit deinem Beratern, bevor du etwas tust. Nicht erst, hör mal, ich habe hier eine Notarurkunde in den Steuererklärungen, ich habe übrigens da vor 4 Monaten ein Mehrfamilienhaus gekauft.
Ja, ja.
Bitte nicht. Sondern dafür sind wir da, nimm uns mit und dann müssten wir mit dir zusammen eigentlich eine vernünftige Lösung erarbeiten.
Ja. Geil. Sag mal, Handwerker und Immobilien macht ja schon Sinn.
Thema.
Macht ja schon Sinn, auch Immobilien dann zu sanieren und solche Geschichten. Wenn ich jetzt Immobilien kaufen möchte, soll ich die dann, also ich habe eine GmbH, kaufe ich dann die mit meiner GmbH, kaufe ich die eher privat, bringe ich die Immobilie mit rein? Oder auch so Sachen wie, ich habe ein Büro, lohnt sich das jetzt hier eine Immobilie für mich zu kaufen? Ich bin der Meinung, nee, für meine Firma jetzt eine Immobilie kaufen eigentlich eher nicht. Dann nehme ich doch lieber das Geld und kaufe irgendeine Immobilie, die mir privat später meine Rente bringt und so weiter und so fort. Was bist du da so der Meinung, was so der beste Weg und einfachere Weg ist?
Genau, also im Endeffekt auch da wieder, du musst dir genau überlegen, was du vorhast. Ich mache mal ein Beispiel. Betriebsimmobilien kaufen ist ein Riesenthema. aber bitte nicht in die Hauptbilanz, nicht in die Gesellschaft, ja, sondern das kauft dann im Endeffekt, ja, jetzt kommt wieder eine Differenzierung Personengesellschaft GmbH, da muss ich mal kurz loswerden. Wenn du mit deiner Frau zusammen eine Immobilie kaufst und die vermietest das an deine GmbH und ihr habt den normalen Zugewinnausgleich, wird diese Immobilie nie ein Betriebsvermögen. Bei der Einzelfirma hast du ganz schnell Sonderbetriebsvermögen, dann ist sie aber nie haftend. Das heißt, die Immobilie wird von der Gesellschaft genutzt, wird aber nur steuerliches Vermögen, kein haftendes Vermögen. Das muss man wissen, da muss man sich angucken, macht eine GmbH Sinn oder macht dann doch wieder eine Personengesellschaft Sinn. So. Ansonsten musst du dich mit deiner GmbH auseinandersetzen. Auch da mal bitte wieder Facebook. Es wird immer jetzt verkauft, die vermögensverwaltende GmbH. Das ist auch gut. Aber da musst du wissen, die GmbH ist immer dann Betriebsvermögen. Wenn du die später verkaufst, musst du die Gewinne versteuern. So. Alternativ sagst du, ich habe mal ein Mehrfamilienhaus. Das mache ich mal ganz klassisch. Das kaufe ich als Livo. Mach normale Vermietung und Verpachtung, hab ein paar Gewinne, hab ein paar Verluste, vielleicht habe ich auch Verluste, die kann ich verrechnen mit Gewinnen von anderen Einkünften, wie auch immer, kann ich das nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen. Plötzlich stehe ich besser da als bei einer Vermögensverwaltung GmbH. Ja, auch da gilt, vorher drüber zu reden. Ist das eine Immobilie mit hohem Erhaltungsaufwand? Ist das einkommensteuerlich total interessant? Ja, kann ich das verrechnen mit anderen Einkünften wieder? Hier gibt es heute leider keine leichten Antworten. Es gibt aber immer Lösungen. Es gibt immer Lösungen. Eine Immobilie, wie gesagt, in dein operatives Geschäft zu bringen, ist auf jeden Fall keine Lösung. Das ist teuer. Und
die meisten denken, das ist super.
Es ist totaler Schrott. Und wenn dann auch noch deine Bude in die Insolvenz läuft, kommt der Insolvenzverwalter und versteigert die. Dann hast du alles richtig gemacht. Ja, also das ist der einzige Punkt, wo ich sage, ist ein No-Go. Und ansonsten gibt es ganz viele Gestaltungen drumherum, die auch zu Steuerfreiheiten führen können. Aber bitte nicht, weil man gehört hat, vermögensverwaltende GmbH, alles da rein.
Ja, ja, ich meine, im Netz kriegt man ja sowieso so viel mit und dann ist man dann auch gefangen und dann kriegt man jeden Tag irgendwelche Sachen gezeigt. Ich kann halt wirklich nur jedem den Rat geben, also wir sind Handwerker und wir beherrschen unser Handwerk auf der Baustelle. Alles andere müssen wir dazulernen, ja. Ob es jetzt Mitarbeiterführung ist, ob es Marketing ist, ob es Akquise ist, Vertrieb ist, das müssen wir alles lernen. Und wenn dein Betrieb irgendwann so gut läuft, dass du auch Privatvermögen aufbauen willst, dann sollte man auf jeden Fall mit einem Experten sprechen, mit der Person deines Vertrauens, im Bestfall dein Steuerberater, der Plan davon hat, und der hilft dir dabei, das Ganze vernünftig aufzubauen. Ja, und das aber auch nicht von heute auf morgen, ich werde Millionär, sondern hey, das braucht Zeit.
Lieber, der Erfolg liegt immer in der Nachhaltigkeit, nicht im Strohfeuer. Ja. Und dann musst du natürlich mit einem Berater sprechen, die gibt es auch, die nicht sagen, ja, dann machen sie Paragraph 6, Absatz 3 in Verbindung mit Paragraph 2, Absatz 4, Satz 5.
Schalte ich direkt ab.
Sondern hemdsärmlich. Eigentlich musst du es schaffen, 2-3 Stunden zu beraten und nicht einmal einen Paragraphen zu nennen. Das ist das, was du mich am Ausgang gefragt hast mit Handwerkern. Keine Wissenschaft. Nicht, weil die dumm sind, um Gottes Willen. Das sind intelligente Leute. Aber das ist einfach eine ganz andere Welt. Und eigentlich, ganz ehrlich, interessiert es auch keinen. Das ist im Endeffekt nur, wenn der Steuerberater irgendwie ein Prestigeproblem mit sich selbst hat.
Ja, ich will einfach verstehen, was da jetzt passiert.
So muss das
und das
sein.
Kannst du mir halt auch in einfachen Worten erklären.
So, genau.
Ich bin ja eh dann jemand, der sagt, hör mal, schnall dich nicht, erklär mir das mal vernünftig.
Und so muss es sein.
Ja, ja. Ja, mega, Lothar. Also wir können wahrscheinlich noch stundenlang sprechen. Jetzt habe ich hier eine Frage stehen. Ich habe eigentlich kaum Fragen hier verwendet. Aber die stelle ich einfach mal, aber kannst du mir wahrscheinlich eh nicht so richtig beantworten. Oder mal gucken. Welche Tricks und Tipps gibst du preis, dass der Handwerker Steuern spart? Schwarzgeld ist nicht erlaubt.
Ja, das ist ja wohl klar. Damit fängt das Problem ja schon an. Ja, ne? So. Ja. Nein, also in der Endkonsequenz, ich hoffe, das ist so ein bisschen aus meiner Sache klargekommen. Du kannst extrem Steuern sparen, strategisch. Das meine ich. Richtige Rechtsform, richtige Altersvorsorge, Gewerbesteuerfreiheiten sich reinholen durch Strukturen. Da sparst du über die ewigen Jahre permanent
Viele Steuern. Viele denken ja, wenn es um Steuern sparen geht, ich muss dieses Jahr Steuern sparen. Aber Das total, hat damit nichts damit zu tun.
Total super, die Fälle sehe ich auch so. Die gehen jetzt her und sagen, mein Gott, ich investiere jetzt mal 150.000 Euro in so ein Haus rein, ist zwar in der Form so nicht nötig oder da rein. Oder, sag ich, ja, ist doch super, wir machen jetzt mal eine Steuerbelastung. Von den 150.000 in diesem Jahr hast du 120.000 Euro unter 25% Steuersatz verbraten. Du bist sogar so auf Null, dass deine Sonderausgaben dich steuerlich gar nicht mehr auswirken. Das ist auch das eine Betrachtung über mehrere Jahre. Nochmal, Steuerprogression 42%. Es geht nicht darum, die Grundfreibeträge zu verlängern. Es geht darum, oben die Steuersätze zu kappen. Du kannst auch Erhaltungsaufwendungen auf bis zu 5 Jahre verteilen.
Ja.
Total sinnvoll. Was habe ich denn davon, wenn ich in einem Jahr von 100.000 Euro auf 20.000 Gewinn in der Steuer gehe und zahle da unten 15% Steuern? Da gehe ich doch lieber her, wenn ich die 100.000 Euro habe und verteile die mit 20.000 auf 5 Jahre, dann habe ich Steuern gespart.
Ja, mega. Geil,
und,
Lothar.
Und denkt bitte noch bei einem, jetzt kommt ja das neue Steuerrecht durch die Bundesregierung. Wollen wir mal gucken, was dann wirklich stehen bleibt. Aber eine Sache muss stehen bleiben, das ist die Reduzierung ab 28 bei der GmbH-Besteuerung. Über 5 Jahre, dass wir nach 5 Jahren nur noch 10% Steuersatz haben. Und dann sind wir im internationalen Vergleich da, wo Länder wie Irland etc. sind. Da würde ich mal hingucken.
Was nochmal jetzt?
Ja, wir werden im Endeffekt diese 15% Steuersatz bei der GmbH.
Ja.
Wir haben ja jetzt 2 Stufen, die für jeden interessant sind. Das erste ist, es fängt jetzt an, wieder eine degressive Abschreibung zu geben. Damit bin ich 89 groß geworden, 91, als ich war Anfang bei der WP-Gesellschaft. Dann kannst du kaufst Wirtschaftsgüter und kannst sie dann mit 30% pro Jahr abschreiben. Hm. Schon gut, nicht so linear wie heute. Und ab 01.01.28 wird über 5 Jahre jedes Jahr die Körperschaftssteuer bei Kapitalgesellschaften um 1 Prozentpunkt gesenkt. Das heißt, du zahlst dann final nur noch 10% Körperschaftssteuer. Und jetzt stell dir vor, jetzt bist du in der vermögensverwaltenden GmbH und hast nur noch 10% Steuern.
Geil.
Und dann bist du wirklich international in Europa wieder völlig vernünftig aufgestellt.
Mega. Jetzt haben wir viel über Steuern gesprochen, Gesellschaftsform. Wir haben aber gerade hier noch ein Thema gehabt vor dem Podcast, und zwar das Thema Förderungen. Da bist du ja auch tief im Thema drin. Erzähl mal ein bisschen darüber. Wofür gibt es alles Förderungen? Also ich gebe dir, was hast du gesagt, 1600
Grad? Ja, es gibt, also erstmal muss ich sagen, wir sind als Kanzlei seit Jahren auch bei der BaFa registriert. Also wir dürfen es.
Ja.
Ja, so. Es gibt 1600 Programme, das ist inflationär. Interessanterweise werden die meisten Förderungen gar nicht abgerufen, weil man gar nicht weiß, was es alles gibt. Mhm. Es gibt Förderungen für Investitionen, es gibt Förderungen für Beratungen, es gibt Förderungen also für allgemeine Beratungen. Für Start-up gibt es Förderungen. Es gibt durchaus vernünftige Eigenkapitalhilfsmittel für Gespräche mit Banken. Ich habe das gestern in der Vorbereitung nochmal ganz kurz gelesen. Was wird fürs Handwerk ganz gut sein? Und ihr habt ja auch immer so Personalmangel. Mhm. Und ihr findet auch teilweise keine Auszubildenden. Es gibt sogar die Möglichkeit, Berater zu engagieren, nichts anderes machen, als eure Firma bei Schulen und so weiter zu platzieren und Auszubildende zu suchen. Mhm. Das wird auch von der BaFa gefördert. Also es gibt unglaublich viele Programme. Nicht nur Wohnraumsanierung und ähnliche Geschichten, sondern wirklich, wo die BaFa den Auftrag hat, den Mittelstand zu fördern.
Crazy.
Da haben wir eine große Datei, die gehen wir alle durch, die ganzen Geschichten, die Förderanträge, das können wir alles bearbeiten. Du musst halt gewisse Reihenfolgen einreichen. Ist auch jetzt nicht immer so ein richtig schönes Thema am Schreibtisch mit diesen Förderanträgen, aber das gibt es und wir können das.
Mega. Also wenn jemand Förderung mal ausprobieren möchte oder in irgendeine Richtung eine Förderung, meldet euch gerne beim Lothar. Wir markieren natürlich den Lothar auch da. Gleich frage ich dich noch ein, zwei Sachen nach dem Podcast,
gerne,
weil die sind mir gerade eingefallen in Bezug auf mich privat. So, das war's. Ja, war gut. War mega geil.
Hat Spaß gemacht.
Super gutes Thema. Liebe Leute, heute war der Lothar Stücker da, mein persönlicher Steuerberater. Der hat hier richtig fett Input gegeben, war mega gut. Ich hoffe, wir konnten euch damit helfen. Lothar, wir haben hier immer ein Fragenbuch. Also mein voriger Gast, der schreibt hier mal eine Frage rein. Ich weiß nicht, was da steht. Die werde ich dir jetzt stellen.
Eieiei.
Und du wirst dann für den Nächsten diese Frage stellen. Aber verrät sie natürlich nicht. Ja. Was sind die Momente, die dich glücklich machen, wenn du einen normalen Arbeitstag hast?
Also jetzt könnte ich natürlich wieder unglaublich hier schwafeln. Also ich mache meinen Job sehr gerne, weil ich einfach berate. Ich berate total gerne und sehe Erfolge. Und wenn ich dann abends wirklich, ich habe dann manchmal auch Glücksgefühle. Mein Job ist auch teilweise völlig ätzend. Ja, du hast auch Tage dabei, da hast du Gespräche, die braucht kein Mensch. Aber wenn du im Endeffekt hergehst und kannst irgendwas vernünftig platzieren, was umgesetzt wird, Unternehmenserfolge, solche Geschichten, total super.
Mega.
Momentan habe ich eh nur Glücksgefühle, ich heirate im August, also
von daher alles super. Glückwunsch, mega, sehr geil. So, liebe Leute, das war's heute mit dem Input. Wieder viel zu viel, bin ich der Meinung. Aber ihr kennt das ja von unserem Podcast. Man kann schon mit unserem Podcast mega krass viel umsetzen. Ansonsten, wenn ihr weiterhin von uns hören wollt oder folgen wollt, was auch immer, wir haben Facebook, Insta, TikTok, Threads, YouTube, LinkedIn. Ihr findet uns überall unter der Handwerksschmiede. Schreibt uns einfach an, kommt zu unseren Webinaren, kommt zu unseren Events, meldet euch einfach bei uns. Wir fressen euch nicht auf, wir können euch tatsächlich helfen, denn wir arbeiten mit sehr, sehr vielen Handwerkern zusammen. Also, ihr findet uns, Lothar wird verlinkt. Danke, dass du da warst, Lothar.
Gerne, war
hat
super.
Sehr viel Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Alles klar, ciao.
Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.